Deutschlandfunk Marktplatz.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Sie haben die Zuckerkrankheit, also Diabetes. Wenn der Arzt das sagt, dann bedeutet das einen Einschnitt in das Leben der Betroffenen. Einfach Pillen schlucken oder Spritzen setzen, das reicht bei weitem nicht. Der eigene Lebensstil ist betroffen. Dabei geht es einerseits um die Ernährung und dann um Bewegung, um Sport und auch dann darum, viele Seiten des Lebens neu zu entdecken, vielleicht gemeinsam mit anderen, die auch betroffen sind. Wer Diabetes hat, rechnet zunächst mit ganz vielen Einschränkungen, aber das ist nicht die einzige Sichtweise und vielleicht muss man sich auch gar nicht so viel einschränken. Genussvoll zuckerkrank ist deshalb der etwas provokante Titel dieser Sendung und es geht darum, das Beste aus dieser Diagnose zu machen. Und diese Sendung hat mit der Behandlung eines Diabetes gemeinsam, dass sie vom Mitmachen lebt, also von Ihren Fragen und Ihren Erfahrungen. Mitmachen bei der Sendung können Sie so.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Und wie Sie bei der Bewältigung einer Zuckerkrankheit mitmachen können, darum geht es in dieser Sendung. Eine Expertin und zwei Experten warten auf Ihre Fragen. Dr. Ulrike Becker ist Ärztin mit Schwerpunkt Diabetes in Niederkassel bei Bonn und kümmert sich da unter anderem um Sport für Zuckerkranke. Frau Becker, welche Sportarten stehen denn da vor allem im Fokus?
Wichtig beim Sport ist, dass man Freude am Sport hat. Das heißt, derjenige wird nur das regelmäßig machen, was ihm auch Spaß macht. Und deswegen wäre es am wichtigsten, dass man einfach irgendwas findet, was man gerne regelmäßig machen möchte. Für den Bewegungsanfänger würde ich immer empfehlen, einfach zu erlernende Sportarten. Das ist Wandern, das ist Nordic Walking, Laufen, wenn man nicht schwer übergewichtig ist, Schwimmen, Wassergymnastik oder auch Fahrradfahren wären optimal.
Das heißt aber, man kann es sich im Grunde selber aussuchen, wenn jetzt meine exotischere Sportart Gewichtheben ginge auch.
In der Regel ja. Es sei denn, gerade das Gewichtheben wäre bei bestimmten Erkrankungen, die auch durch den Diabetes ausgelöst werden können. Das sind bestimmte Augenveränderungen nicht sinnvoll, aber ansonsten ja, haben Sie völlig recht.
Dr. Stefan Kabisch ist uns aus Berlin zugeschaltet. Er arbeitet in der Studienambulanz des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke in der Charité in Berlin. Da machen Sie Studien über gesunde Ernährung für Diabetiker. Herr Dr. Kabisch, welche Frage steht denn da momentan bei Ihnen vor allem im Mittelpunkt?
Bei unseren Studien geht es derzeit schwerpunktmäßig darum, kohlenhydratarme und fettarme Ernährungsformen zu vergleichen. Fettarme Diäten haben wir im Prinzip seit 40 Jahren empfohlen. Wir wissen, dass das bei vielen Leuten wirkt, bei vielen auch nicht. Kohlenhydratarme Diäten sind zurzeit relativ hip. Auch die werden im Prinzip schon seit vielen Jahrzehnten untersucht. Und es ist letztlich sehr wichtig zu schauen, wie wirken sich diese beiden Ernährungsformen nicht nur auf das Gewicht aus, sondern eben auch auf eine ganze Reihe von Stoffwechselwerten. Und da gibt es erstaunlicherweise sehr wenig Studien, sodass wir da ein bisschen was dazu beitragen möchten.
Können Sie schon sagen, wer die Nase vorn hat?
Das können wir derzeit noch nicht bei unseren Studien sagen. Bei den Studien, die längst publiziert sind, weiß man, dass kurzfristig die kohlenhydratarmen Diäten etwas überlegen sind. Aber längerfristig, so ab 6 bis 12 Monaten, sieht man praktisch keinen Unterschied. Aber es gibt eine sehr, sehr hohe Variabilität in diesen Studien. Es gibt Patienten, die bei bestimmten Ernährungsformen sehr, sehr stark reagieren und bei anderen dann wieder gar nicht. Da wird also die Forschungslandschaft sich in den nächsten Jahrzehnten noch deutlich aufdröseln und man wird wahrscheinlich auch dazu kommen, weitere Untergruppen von Patienten definieren zu können, sodass man gezieltere Empfehlungen geben kann und das nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip läuft.
Hans-Günter Bischoff leitet in Recklinghausen eine Selbsthilfegruppe für Diabetiker und ist auch zuständig für die Selbsthilfegruppen in der Region. Herr Bischoff, Sie haben ja selbst Diabetes. Was dachten Sie denn, als die Diagnose kam?
Ich war zunächst einmal ratlos. Ich habe gesagt, ich habe Zucker, was nun? Und durch einen glücklichen Zufall habe ich eine Selbsthilfegruppe getroffen und die haben mir schon am ersten Abend ganz wichtige Fragen beantwortet. Das war zum Beispiel, ich muss keine Folgeerkrankungen haben, wenn ich bestimmte Regeln einhalte. Dann habe ich festgestellt, dass Leute die gleiche Sprache sprechen, das ist durchweg anders, als wenn ich mit einem Gesunden über Diabetes spreche. Der hat einfach nicht so viel Verständnis und die Lebensqualität, die muss sich durch Diabetes nicht zwangsläufig ändern. Das waren die ersten Erkenntnisse und das fand ich gut.
Und das hat sich dann im Laufe der Zeit auch bestätigt?
Ja, ich habe jetzt seit ungefähr 15 Jahren Diabetes und das hat sich eigentlich noch verfestigt. Weitere Vorteile sind beispielsweise, dass ich gut informiert bin. Ich kann mit dem Arzt auf Augenhöhe begegnen. Das heißt, ich verstehe ihn besser. Das heißt natürlich nicht, dass das Arzt- und Patientenverhältnis verdreht wird. Das auf keinen Fall.
Ja, Sie behandeln ja auch nicht den Nein. Arzt, aber der Arzt kann Ihnen dann Empfehlungen geben und Sie sagen, nee, das passt nicht so richtig für mich, ja, ich hätte es lieber anders,
genau.
Geht das auch?
Und wir haben jetzt immer mehr Ärzte in dieser Generation, die dem sehr aufgeschlossen sind. Früher die Götter in Weiß gibt es eigentlich gar nicht mehr. Nach meiner Erfahrung.
Sie sind ja mit der Diagnose nicht allein. Mehr als 6 Millionen Menschen in Deutschland haben eine Diabetes, Tendenz steigend. Und aus den USA gab es jetzt die Vermutung, dass ab einer bestimmten Altersgruppe jeder Dritte sozusagen Prädiabetes hat, also von der Zuckerkrankheit bedroht ist. Wie kommt das, dass das immer mehr werden? Frage ich mal in die Runde.
Ich meine, das hat viel also auch mit unserer Lebensweise zu tun. Es wird immer mehr gegessen und kritikloser gegessen. Das heißt auch viel Süßes, viel Kohlenhydrate und wenig Bewegung auch. Daher kommt es heute schon dazu, dass sogar Kinder Typ-2-Diabetes haben. Das war früher nicht so zu beobachten.
Etwas, was mir auffällt, ist, als ich Kind war, da war es üblich, 3 Mahlzeiten am Tag zu essen. Jetzt gehe ich in die Stadt und sehe eigentlich, Kinder haben dauernd irgendwas in der Hand. Immer ein Brötchen. Die Bäckereien verkaufen sehr, sehr viel auf die Hand. Und ich glaube, das Snacking, also das Zwischendurchessen, hat einfach massiv zugenommen in den letzten 20 Jahren.
Herr Kabisch, was ist Ihr Eindruck? Warum wird es immer mehr mit Diabetes?
Ein Beitrag, den sicherlich man da auch erwähnen muss, ist die Lebensmittelindustrie, die in den letzten Jahrzehnten es geschafft hat, Lebensmittel auf den Markt zu werfen, die praktisch ernährungsphysiologisch keinen wirklichen Wert haben, aber unglaublich stark angefüllt sind mit Kalorien, mit gesättigten Fetten, mit Zuckern. Und das sind eben leider die Lebensmittel, die super schmecken und die wir gerne immer wieder essen wollen, obwohl die uns absolut nicht gut tun. Das leistet da auch einen sehr, sehr starken Beitrag.
Das heißt, Schokoriegel und Co. sind da vor allem angesprochen, oder?
Das sind Schokoriegel, das sind auch Fertigmahlzeiten, die man als herzhafte Mahlzeit zu sich nehmen kann. Auch da stecken eine ganze Reihe von Zusatzstoffen drin, die in so einem Lebensmittel nie wirklich sein müssen, die aber eben dazu beitragen, dass es besser schmeckt, dass es attraktiver ist und dass wir das am besten gleich wieder essen wollen.
Vor dieser Sendung hat uns Gregor Ritter von einer E-Mail geschickt. Er ist Typ 1 Diabetiker, 26 Jahre alt, schreibt, er betreibt viel Sport und hat ein Gerät CGMS mit der Abkürzung zur kontinuierlichen Messung von Glukose. Und er möchte gerne hin und wieder ins Fastfood-Restaurant gehen, tut das auch, um sich nicht zu viel Lebensqualität nehmen zu lassen und kriegt dann oft die Frage, darfst du das überhaupt essen? Darf er das?
Ja. Ich muss so lachen, weil das den Menschen mit Typ-1-Diabetes immer wieder passiert. Die sind ja häufig nicht übergewichtig, dass irgendjemand kommt und sagt, du darfst das nicht. Du darfst nichts Süßes essen, du hast Diabetes. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Es geht darum, sich überwiegend gesund zu ernähren natürlich. Es geht darum, dass man normalgewichtig ist. Aber ein Mensch, der normalgewichtig ist, der darf auch ganz normal mal was Süßes essen und der darf auch mal was Ungesundes essen. Wichtig ist, dass das Gleichgewicht stimmt und dass die Therapie darauf angepasst wird.
Oben drüber steht eigentlich, dass die Lebensqualität gesichert ist. Der Mensch, der muss zufrieden sein, um auch diese bestimmten Regeln auch einzuhalten. Da kann man so ganz platt sagen, die Menge macht das Gift. Ich darf mal eine Kleinigkeit oder mal ausscheren. Das darf nur nicht zur Gewohnheit werden.
Herr Kabisch, Sie haben ja diese Art von Lebensmitteln gerade so ein bisschen verdammt. Würden Sie es denn, Herrn Ritter, oder vielleicht auch einem Typ-2-Diabetiker, ist ja die weitaus überwiegende Zahl, trotzdem erlauben?
Mal ist das sicherlich erlaubt. Es kommt absolut auf die Dosis drauf an und das gilt letztlich für den Typ 1er wie für den Typ 2er. Und man muss sich den Patienten tatsächlich im Gesamtbild anschauen. Ist das jemand, der eben stark übergewichtig ist, der dann ein bisschen stärker drauf achten muss? Und wie häufig nimmt man solche Lebensmittel zu sich? Wie schaut wirklich das Gesamtbild der Ernährung aus? Wer ansonsten ganz wunderbar sich an die Regeln hält, der kann gelegentlich auch mal sündigen. Das ist völlig okay.
Die Diagnose ist ein Schrecken, doch mit dem Schrecken kann man positiv umgehen. Das haben wir ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Zum Beispiel, indem man sich informiert und auf die Erkrankung einstellt. Dafür gibt es auch Diabetiker-Schulungen. Sie werden angeboten für Menschen, die sozusagen frisch diagnostiziert sind. Für eine solche Schulung muss man sich Zeit nehmen, denn es gibt eine ganze Menge zu lernen und die Krankenkassen zahlen auch für die Teilnahme. Mit welchen Erwartungen die Menschen dorthin kommen und was sie dabei erleben, das hat für uns Susanne Lettenbauer in Erfahrung gebracht.
Kurz vor 15 Uhr in einer Diabetespraxis im Münchner Süden. Langsam treffen die Patienten ein, mehr oder weniger skeptisch. 10 Personen, jüngere und ältere, einer im Rollstuhl, dann ein Seniorenpärchen.
Ja gut, bei mir, ich bin jetzt erstmal frisch Diabetiker, sage ich mal, wie ich es entdeckt habe. Ja, allgemein alles, wie ich mich besser verhalten soll oder wie ich den Zucker noch senken könnte. Das sind die Ziele, was dazu lernen.
Für mich ist ja heute eine neue Situation. Ich bin nämlich seit ein paar Tagen, muss ich spritzen. Das heißt, ich habe zwar schon lange Zucker auch, 2. Konnte aber bisher mit Tabletten das regeln. Nur jetzt kann ich selbst bei disziplinierten Essen das nicht mehr erreichen.
Auf den U-förmig angeordneten Tischen stehen Namensschilder. Daneben Päckchen mit Traubenzucker, damit jeder die 3 kommenden Stunden durchhält.
So, hallo, ich bin die Frau Stäbel, die Diabetesberaterin. Ich grüße Sie recht herzlich vom ganzen Praxisteam. Und ich finde es total super, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich tatsächlich mit Ihrem Zucker jetzt zu beschäftigen. Im Endeffekt ist es mir wichtig, dass Sie natürlich auch immer wieder die Fragen stellen, dass Sie sich untereinander austauschen.
Auf einem Tischchen neben dem Projektor liegen große Fotokarten. Eine Frau, die sich die Bettdecke über den Kopf zieht, ein Kind, das über ein Seil balanciert, ein Bungee-Jumper, eine Bananenschale.
Die Patienten dürfen sich da eine Karte aussuchen, wie sie sich gerade fühlen, welche Karte sie anspricht. Also eher so, das jetzt mit der Bananenschale, bin ich jetzt gerade mit meinem Diabetes so weit da auszurutschen oder würde ich mich mit meinem Zucker am liebsten unter der Bettdecke verstecken? Oder habe ich so das Gefühl, ich falle und niemand hilft mir?
Es sei gar nicht so einfach, sagt Kursleiterin Petra Stäbel, die Betroffenen von der Notwendigkeit einer klassischen Schulung zu überzeugen. 4 Wochen, jeden Montag, 3 Stunden. Viele kommen nur deshalb, weil die deutschen Krankenkassen die Basisschulung und ein Jahr später auch noch eine eintägige Motivationsschulung bezahlen, anders als in Österreich oder der Schweiz.
Wir fangen jetzt immer erstmal an. Ja, wir gucken uns erstmal an, was ist Lebensqualität? Was bedeutet das für jeden?
Diabetesberaterin Stäbel geht am Projektor die Grundlagen des Diabetes durch, fragt nach, wie es den Patienten geht, lässt Erfahrungen austauschen, versucht die Angst zu nehmen, dass Diabetes ein endgültiges Urteil ist. Dabei geht sie individuell auf jeden Einzelnen ein. Sie erklärt, dass es schon bei den Ägyptern vor 3000 Jahren Diabetes gab, warum Diabetes entsteht, welche Folgeerkrankungen auftreten können, wie genau man sich spritzen muss und dass Backen und Kochen für Diabetiker kein Problem sein muss. Alles Themen, die man so auch im Internet finden kann. 9 unterschiedliche Schulungen, a10 Teilnehmer, bietet das Team um Petra Stäbel und Praxisinhaber Arthur Grünerbel an, alle nach zertifizierten Curricula. Angefangen bei der Basisschulung über Blutdruckschulung und Schwangerschaftsdiabetes bis hin zur Hypoglykämie-Schulung, also Praktiken gegen Unterzuckerung und seit kurzem verstärkt auch zu Fußläsionen, also die gefürchtete Taubheit und im Ernstfall Amputation von Gliedmaßen, was bislang vernachlässigt wurde, so Arthur Grünerbel.
In der Regel kann es ein Nervenschmerz sein, oft geht es aber damit einher, dass das Gefühl nicht mehr da ist. Und damit wird auch eine Wunde dann nicht gespürt rechtzeitig. Und das ist eben das Problem, was in Deutschland dann immer noch zu Amputationen führt. Und darum ist es eben so wichtig, dass die Patienten da auch speziell geschult werden.
Er habe sich natürlich auch im Internet informieren wollen, sagt einer der Teilnehmer noch. Aber da könne man nicht nachfragen. Und einen Kontakt zu einer Diabetesberaterin wie Petra Stäbel auch nach dem Kurs noch, gäbe es da auch nicht.
Eine der ersten Webseiten, die ich über Google-Suche herausgefunden habe, die sagte dann, 96% aller Diabetiker brauchen kein Insulin und können so geheilt werden. Und diese Information war eigentlich für mich schon genug, dass ich ein ganz, ganz großes Fragezeichen gemacht habe. Also muss man also sehr stark aufpassen, also was man im Internet an Informationen aufnimmt und muss also das verifizieren über mehrere Webseiten. Sonst krümmt man richtig in die Fehlinformationen rein.
Über eine Diabetes-Schulung war das Susanne Lettenbauer. Ja, die letzte Frage gebe ich mal in die Runde. Fast alle Diabetiker könnten geheilt werden, behauptet eine Website. Erstmal, stimmt das?
Das kommt ja darauf an, ob man Typ 1 Diabetes hat, einen Typ 2 Diabetes hat, ob ich einen Schwangerschaftsdiabetes habe oder aber selten einen durch die Bauchspeicheldrüse Pankreoprivendiabetes. Und das kann man nicht alles so in einen Hut werfen. Typ 1 Diabetiker oder ein Mensch, der keine Bauchspeicheldrüse mehr hat oder die nicht mehr richtig funktioniert, wird immer Insulin benötigen, weil der Körper keins oder zu wenig eigenes Insulin macht.
Mhm. Bei Typ 2 Diabetes ist da die Chance auf eine richtige Heilung da?
Also in diesem großen Umfang, wie beschrieben, als daran möchte ich zweifeln. Aber ich kann meine Situation durch eine vernünftige Ernährung wesentlich verbessern. Ich brauche dann unter Umständen, wenn ich insulinpflichtig bin, weniger Insulin. Oder ich habe, wenn ich beispielsweise nur Tabletten nehmen muss, einfach bessere Werte.
Mhm. 00800 44 64 44 64, das ist die in ganz Europa kostenlose Telefonnummer, unter der Sie Ihre Fragen stellen können, oder schicken Sie uns eine Mail. Die Adresse ist marktplatz@deutschlandfunk.de. Noch eine Sache aus dem Beitrag gerade: Backen und Kochen für Diabetiker sei kein Problem, hieß es da. Ist Backen und Kochen vielleicht auch Teil der Lösung, Herr Bischof?
Ja, wie gesagt, leite ich ja eine Diabetiker-Selbsthilfegruppe und wir haben zwei Kochkurse durchgeführt, die sehr interessant waren. Alle unter der Leitung einer Ernährungsberaterin. Was ich ganz toll fand, wir haben frisch gekocht und daneben die Konservendose gestellt und dann auch mal unterschieden. Da waren bei dem frischen Kochen wesentlich bessere Nährwerte. Es war einfach leckerer, es war kostengünstiger und die Konserve mochte dann wirklich keiner mehr so richtig essen. Also es macht erst Spaß und es ist gesund, frisch zu kochen.
Mhm. Herr Kabisch, viele Diabetiker sind ja übergewichtig, vor allem bei Typ-2-Diabetes. Mhm. Sollte man immer auf Normalgewicht hinarbeiten oder ist leichtes Übergewicht dann auch okay?
Das können wir so präzise so noch gar nicht sagen. Bei jüngeren Menschen ist der Nutzen wahrscheinlich deutlich größer, ein Übergewicht nochmal loszuwerden. Bei einem älteren Menschen, ab 60 vielleicht, kann es gut sein, dass es sich eher lohnt, das Übergewicht dann so zu halten oder nur sehr mild Gewicht zu verlieren, weil da meistens das Risiko größer ist, dass man durch eine sehr starke Gewichtsreduktion, auch durch viele etwas ungünstige Diätverfahren, dass man letztlich an der falschen Stelle verliert, dass man Muskelmasse verliert, dass man auch Anteile des Fettgewebes verliert, die für den Körper eher nützlich sind, und dass eigentlich die wirklich problematischen Fettanteile, so dieses Bauchfett, auch das Leberfett, dass die bei diesen Diätverfahren teilweise gar nicht zurückgehen. Insofern, Übergewicht ist ein Anteil und bei den stark Übergewichtigen definitiv auch ein Punkt, wo man mit der Lösung ansetzen kann. Aber ebenso wichtig ist es auch, qualitativ das Essen gesünder zu gestalten, nicht nur zwingend darauf zu achten, wie viel esse ich, sondern auch, was esse ich tatsächlich.
Eine Hörerfrage, die auch vorab gekommen ist, von Katrina Kowal aus Dresden, die schrieb, sei von Diabetes bedroht gewesen mit Übergewicht, Body Mass Index 25 bis 27, und hat dann abgenommen und ist inzwischen bei einem Index von 21 und kriegt immer zu hören, langsam reicht's, sonst wird's ungesund. Ist das also so?
Das ist durchaus ein Risiko, was besteht, und gerade bei älteren Menschen sieht man das relativ häufig, dass die sich eben durch die auch Berichterstattung der letzten 30 Jahre und durch die ärztlichen Empfehlungen, die immer ausgesprochen wurden, dass die sich dazu veranlasst fühlen, selbst bei einem Body Mass Index von 25 oder 27 noch stark abzunehmen. Und das kann durchaus auch ins Gegenteil umschlagen, letztlich auch in Essstörungen und eben auch in einen sehr ungesunden Verlust von Körpermasse, der gar nicht mal zwingend dazu führen muss, dass die Zuckerwerte überhaupt besser werden. Also auch jemand, der dann gravierend an Gewicht verliert, hat teilweise genauso schlechte, manchmal sogar noch schlechtere Zuckerwerte. Da muss man wirklich auf den Einzelfall schauen und gucken, nützt diesem Patienten das jetzt wirklich, Gewicht zu verlieren, oder läuft er mit einem anderen Verfahren vielleicht am Ende besser? Die meisten schaffen es ohnehin nicht, das Gewicht dauerhaft zu verlieren, sondern haben dann den Jojo-Effekt. Das schränkt meistens den Nutzen auch ein.
Das heißt, aber gibt es denn da eine Grenze, dass man sagt, okay, unter 23, 21 ist dann schlecht, oder ist das mehr was für das Individuum?
Das muss man individuell abhängig machen. Für einen jungen Menschen kann man so ein Body-Mass-Ziel unter 25 anpeilen. Für einen älteren Menschen ist der Idealbereich eher leicht höher. Also da ist ein BMI von 26 bis 28 auch völlig in Ordnung. Wer da eben deutlich drüber liegt, der kann ein bisschen abnehmen. Wer eigentlich schon in diesem Bereich ist, sollte eher darauf achten, dass er qualitativ seine Ernährung verbessert und gar nicht so sehr auf das Gewicht pochen.
Wir reden heute darüber, wie Sie trotz Zuckerkrankheit ein gutes Leben mit möglichst wenig Einschränkungen führen können, vielleicht sogar mit zusätzlichen positiven Impulsen, denn durch die Erkrankung gewinnt man ja auch an Erkenntnis. Gäste hier im Studio in Köln sind Ulrike Becker, Ärztin mit Schwerpunkt Diabetes aus Niederkassel und Leiterin von Sportgruppen für Diabetiker, sowie Hans-Günther Bischof, selbst Diabetiker und Leiter von Selbsthilfegruppen in Recklinghausen und Umgebung. Sowie zugeschaltet aus Berlin Stefan Kabisch, Ernährungsmediziner beim Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke, und mit Georg Ehring am Mikrofon weiterhin. Wenn Sie sich beteiligen möchten mit Ihren Fragen und Anregungen oder mit Ihren Erfahrungen, dann wählen Sie die in ganz Europa kostenlose Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. www.geisthöfel.de. Und bei uns gemeldet hat sich Herr Geisthöfel aus der Gegend von Freiburg. Guten Tag, Herr Geisthöfel.
Guten Tag.
Ja, was ist Ihr Anliegen?
Ja, mein Anliegen ist folgendes. Obst rangiert ja in der Gesundheitsernährungspyramide immer so, wenn man die gesunden Formen der Ernährung nach oben ansetzt, immer an der Spitze dieser Pyramide. Und es wird ja von den Gesellschaften empfohlen, 5 Portionen Obst am Tag zu nehmen. Auf der anderen Seite gibt es die Obstsäfte, die meistens ja relativ negativ eingeschätzt werden, aufgrund ihres Konzentrats- und Nektargehaltes, also hoher Fructosegehalt. Und auf der anderen Seite gibt es ja die Direktsäfte, die besseren, die Biosäfte, sogar Demetersäfte. Und über die erfährt man so gut wie gar nichts. Haben die wegen ihres Fructosegehalts nun auch sozusagen die Gefahr einer Förderung zum Typ-2-Diabetes oder sind sie aufgrund ihres hohen Vitamingehaltes oder ihrer antioxidativen Wirkung auf der positiven, sozusagen präventiven Seite zu setzen? Und darüber liest man so gut wie nirgendwo etwas und dazu hätte ich die Frage.
Ja, das ist eine Frage, die sich vor allem an Herrn Kabisch richtet.
Da muss man gleich zu Beginn einmal korrigieren. Die Empfehlung lautet 5-mal am Tag Gemüse oder Obst. Und der Schwerpunkt sollte da tatsächlich maßgeblich auf dem Gemüse liegen. Denn gerade das Gemüse hat genauso wie das Obst reichlich Ballaststoffe, reichlich Vitamine, reichlich Mineralien, aber eben einen deutlich geringeren Zuckergehalt. Beim Punkt Obst oder Obstsäfte muss man auch den Zuspruch eher dann zum Obst legen. Obstsäfte haben, wie Sie völlig richtig gesagt haben, einen sehr hohen Zuckeranteil. Der kann durchaus auch in der gleichen Größenordnung rangieren wie ein klassischer Softdrink, wie eine Cola, wie eine Limonade. Also irgendwas so bei 10 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, das ist eine ordentliche Menge. Bei den Direktsäften und auch bei denen, die aus Konzentrat hergestellt sind, ist im Prinzip der pure Saft vorhanden. Bei Nektar ist der Fruchtsaftgehalt geringer. Dann gibt es noch die Fruchtsaftgetränke, die haben dann noch zusätzlich noch einen Zuckerzusatz und haben eigentlich einen noch geringeren Fruchtsaftanteil. Für alle Getränke gilt im Prinzip das Gleiche. Der Zuckeranteil ist relativ hoch. Das ist tatsächlich auch zu einem weiten Teil der Fruchtzucker. Und deswegen sind Fruchtsäfte per se nicht das Lebensmittel, nach dem man sich da richten sollte. Die kann man in relativ kleinen Mengen über den Tag oder über die Woche verteilt, kann man die durchaus nutzen. Aber die sollten nicht der maßgebliche Punkt sein, wie man Obst zu sich nimmt, sondern das sollte ein frisches Obst sein, ein- oder zweimal am Tag. Öfter muss das nicht sein, der Rest sollte Gemüse sein. Und auf die Weise kann man eben die Zuckermenge ganz wunderbar unter Kontrolle halten. Und eine Orange, die man isst, macht auch deutlich mehr satt als ein Glas Orangensaft, das letztlich auch einen viel höheren Zuckeranteil hat.
Und das ist unabhängig davon, ob das jetzt Direktsaft ist oder Saft aus Konzentrat?
Der Zuckeranteil ist da relativ gleich. Das, was sich dann unterscheidet, sind teilweise ja, Konservierungsstoffe oder Begleitstoffe, die eben je nachdem, ob das Bioanbau ist oder eben nicht, die dann vielleicht noch drin sind. Aber welche biologische Relevanz da drin steckt, das können wir noch gar nicht ermessen. Das Maßgebliche, wonach wir gucken können, ist der Zuckeranteil. Der ist im Prinzip gleich.
Mhm. Ja, herzlichen Dank. Darf ich da vielleicht noch mal kurz nachfragen? Ja. Ich meine, das ist ja, wenn man so will, flüssiges Obst ohne Ballaststoffe. Und deswegen verstehe ich trotzdem nicht, dass jetzt die Direktsäfte sozusagen auf die gleiche Stufe wie Konzentrate und Nektare gesetzt werden.
Wenn Sie einen Saft mit Fruchtfleischanteil haben, haben Sie die Ballaststoffe durchaus drin. Die kriegt man in der Regel nur bei den sehr geklärten Säften komplett raus. Letztlich ist es tatsächlich besser, Sie haben das komplette Obst, weil Sie da kauen müssen, weil Sie da sich viel länger mit dem Lebensmittel beschäftigen und weil Sie niemals die gleiche Menge Obst essen werden, wie Sie sozusagen dieses Obst in konzentrierter Saftform trinken können. Deswegen sind da ganz einfach natürlichere Grenzen gesetzt, wie viel Sie davon zunehmen und die Zuckermenge ist automatisch kleiner.
Ja, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank auch für die Frage. Jetzt haben wir Herrn Müller aus Zwickau in der Leitung. Guten Tag, Herr Müller.
Ja, guten Tag.
Was ist Ihr Anliegen?
Mein Anliegen ist, ich möchte einfach nur Mut geben.
Ja, tun Sie das.
Also ich habe sehr schwere Diabetes gehabt, muss man jetzt mal so sagen. Ne? Am Ende bin ich auf einer Intensivstation aufgewacht, weil konnte keiner richtig so deuten. Also ich habe zum Beispiel mein Augenlicht fast verloren, ich konnte kaum mehr sehen und wie auch immer. So richtig konnte keiner eine klare Diagnose stellen und hat auch keiner Zucker gemessen, bei denen ich war zumindest. Ne? Bin dann in eine Apotheke gefahren und ich hatte einen extremen hohen Wert. Im Nachhinein hat sich halt wirklich herausgestellt, dass ich auch einen sehr hohen Diabeteswert hatte. 24 mmol pro Liter Na, also ich kann es jetzt nur mal jetzt, es gibt ja auch dieses andere Maß. Ne? Auf jeden Fall kann ich jetzt nur sagen, ich habe 1,5 Jahre gebraucht und ich brauche weder Insulin noch Tabletten. Also es ist möglich, durch die Umstellung der Lebensweise oder Ernährung, zumindest bei vielen Menschen, die Diabetes zu bekämpfen.
Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Herr Bischof, haben Sie ähnliche Erfahrungen in Ihren Selbsthilfegruppen auch gemacht?
Die Erfahrungen sind leider, muss man sagen, enttäuschend. Da gibt es die großen, guten Vorsätze. Da haben wir Ernährungsberaterinnen zu Besuch, die ganz tolle Vorträge halten. Aber wenn wir mal darüber sprechen, wie sich das Gewicht so entwickelt hat, da ist das eher sehr zurückhaltend.
Das heißt, Herr Müller ist da eher eine Ausnahme und so gut geht es selten aus.
Kann man nur gratulieren.
Ja. Frau Becker, vielleicht noch zur Einschätzung. Da wurde bei Herrn Müller möglicherweise am Anfang auch was falsch gemacht.
Das mag sein. Ich denke, man sollte auf jeden Fall den Blutzucker häufiger kontrollieren. Wenn man zum Arzt geht, sollte der tatsächlich bei Blutabnahme immer mitgemacht werden. Das passiert immer wieder, dass das so ein bisschen noch nicht beachtet wird. Und deswegen erleben wir viele Menschen, die einfach viel zu spät diagnostiziert werden. Und je länger die Erkrankung unbehandelt ist und je länger man auch gar nicht weiß, dass man das hat, umso schwerer ist das nachher in den Griff zu kriegen. Ja.
Bei der Ernährung mit Diabetes hat sich ja besonders viel getan. Es gab früher Lebensmittel für Diabetiker. Es ging vor allem darum, Zucker zu vermeiden, der oft durch Fruchtzucker ersetzt wurde. Und solche Diabetiker-Lebensmittel gibt es heute gar nicht mehr. Herr Kabisch, warum?
Man hat diese Diabetiker-Lebensmittel wieder weggelassen, weil man gesehen hat, dass sich an der Stoffwechselsituation im Durchschnitt über die Bevölkerung nichts wirklich ändert. Und inzwischen ist man auch schlauer geworden, was den Fruchtzucker betrifft, weil der Fruchtzucker zwar den Glukosespiegel im Blut nicht anhebt, trotzdem hat er natürlich Energie. Und wir wissen inzwischen aus einer ganzen Reihe von Experimenten, dass der Fruchtzucker möglicherweise sogar der schlechtere Zucker ist, weil er eine Tendenz in Richtung Fettleber auslöst, weil er auch bestimmte Entzündungsprozesse mit begünstigen könnte. Und sozusagen in bestimmten Ernährungsformen, bei denen sehr viel Fruchtzucker zugenommen wird, bei denen auch eine Gewichtssteigerung beobachtet wird, da tritt das vermutlich ganz besonders stark auf. Deswegen ist es sogar berechtigt, eher vor dem Fruchtzucker zu warnen, dessen Zufuhr, dessen Konsum eher ein bisschen zurückzuschrauben. Man muss da nicht komplett drauf verzichten, aber man sollte da eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legen. Und deswegen kommt es tatsächlich maßgeblich darauf an, sich insgesamt ausgewogen, gesund, vielfältig und so zu ernähren, dass man Freude dabei hat. Das ist der wichtigste Ansatz.
Das heißt, oder kann man das so zuspitzen, dass Diabetiker im Grunde das gleiche essen und trinken sollen wie Nicht-Diabetiker, nur dass es bei ihnen ein bisschen wichtiger ist?
Die Ernährungsempfehlungen unterscheiden sich da tatsächlich kaum. Also man kann die gesunde Ernährung, die wir empfehlen, sowohl als Prävention als auch als Therapie auffassen.
Vollwertkost wird immer wieder geraten zu bevorzugen. Ist das der Weg?
Vollwertkost bedeutet eben im Wesentlichen, dass man möglichst viele Pflanzen zu sich nimmt und möglichst wenig aus tierischen Produkten auf dem Teller hat. Bei der pflanzlichen Kost eben sehr viel Gemüse. Damit füllt man letztlich den Magen, ohne dass da viel Kalorien drinstecken. Man hat einen hohen Anteil an Ballaststoffen, man hat eine gute Vitaminversorgung und eine Versorgung mit Mineralien. Getreideprodukte spielen eine ganz große Rolle. Auch da ist der Ballaststoffanteil ganz wichtig und das, was an Energie in Form von Stärke drinsteckt, schießt nicht ganz schnell ins Blut, sondern wird sehr verzögert abgegeben. Tierische Produkte haben ihre Berechtigung. Das können Milchprodukte sein, das kann auch Fleisch sein. Da ist letztlich das Mengenverhältnis entscheidend. Und das muss man tatsächlich immer wieder sagen, es unterscheidet sich sehr stark zwischen den Patienten. Der eine spricht auf eine fettarme Diät exzellent an und die Werte verbessern sich super. Beim anderen kann eher eine Einsparung der Kohlenhydrate wirksamer sein. Das muss man nach dem derzeitigen Wissensstand leider ausprobieren. Es gibt nicht den Biomarker, mit dem man vorhersagen kann, wer welcher Stoffwechseltyp ist.
Herr Bischof, wie kontrolliere ich denn mein Ernährungsverhalten? Da kommt es ja wahrscheinlich auch drauf an, dass man sich nicht einfach was vornimmt, sondern dass man auch guckt, oder wie machen Sie es?
Also als Typ-2-Diabetiker mache ich einmal in der Woche ein Tagesprofil, das heißt, ich messe morgens, mittags und abends vor dem Essen meinen Blutzucker. Und wenn ich mal daneben getreten habe, dann merke ich das schon sehr. Und ich merke das auch, wenn ich zu meinem Diabetologen gehe und mir den HbA1c-Wert misst. Das ist, daran kann ich sehen, wie sich der Blutzucker in den letzten 3 Monaten durchschnittlich so entwickelt hat. Und ansonsten sorge ich schon dafür, dass wir weniger Fleisch essen. Das macht meine Frau ganz prima, muss ich sagen. Da bin ich verwöhnt. Ja, wenig Weißbrotprodukte, weil das haben wir ja gerade gehört. Da drängt der Zucker direkt in das Blut da rein. Das ist praktisch bei Vollkornprodukten nicht der Fall. Diese einzelnen Regeln versuche ich zu beherrschen. Und ist bis jetzt immer noch ganz gut gegangen.
Sport ist gut und wird mit dem Alter immer wichtiger. Das ist ja mittlerweile bekannt. Diabetiker sind bei Typ 2 oft nicht so sportlich. Ist das mit eine Ursache für Diabetes, Frau Becker?
Ja, ganz sicher. Also der Lebensstil spielt eine große Rolle. Eben die Mischung aus dem, was Bewegung, Ernährung. Natürlich hat der Diabetes auch damit der Veranlagung zu tun. Ich kriege also keinen Diabetes nur, weil ich mich schlecht ernähre und mich nicht bewege. Die Veranlagung spielt eine große Rolle, aber gemeinsam eben mit dem Lebensstil, Bewegungsmangel, schlechte Ernährung, die führen dazu, wenn ich eine leichte genetische Belastung habe, dass der Diabetes ausbricht.
Hinderlich beim Anfang ist ja ein Tier, das es, glaube ich, nur in der deutschen Sprache gibt, der innere Schweinehund. Und der muss überwunden werden. Wie macht man das?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da muss man gucken, was für ein Typ man ist. Ich finde, Sportgruppen sind eine ganz, ganz tolle Sache, wo man mit anderen Leuten Sport treibt. Das kann einem helfen. Ich finde, Trainingspläne helfen sehr, sehr gut, dass man sich also vornimmt, was will man wirklich konkret machen. Schrittzähler können sehr hilfreich sein, um einfach seinen Bewegungsumfang zu steigern. Das wären alles Dinge, die einen eben motivieren können, schneller als der Schweinehund zu laufen.
Herr Bischof, Sie haben aus Ihrer Perspektive auch noch einen Tipp.
Ja, also ich setze einfach auf die Selbsthilfe. Wir treffen uns einmal im Monat und besprechen unsere Probleme, die im Zusammenhang mit Diabetes aufgetreten sind. Haben da war natürlich auch einiges Geselliges. Wichtig ist, dass man dann auch gezwungen ist, sich mit seinem Diabetes auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn ich mal einmal so ein bisschen geschludert habe, Und höre dann, wie sich andere verhalten haben, dann komme ich wahrscheinlich wieder auf die beste Bahn. Das Thema Sport ist für mich persönlich auch als Typ-2-Diabetiker ganz wichtig. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man sich mit mehreren zusammentun soll und dann am besten immer sich für einen Termin verabredet und dann regelmäßig dahin geht. Und das hat mir unheimlich geholfen.
Was machen Sie für einen Sport?
Also ich habe das große Glück, dass ungefähr 700 Meter von unserem Haus ein Freibad ist. Und da schwimme ich im Sommer 5-mal die Woche meine 1000 Meter. Und im Winter ist es ein bisschen komplizierter, weil weiter weg, da schwimme ich nur 2-mal. In diesem Zusammenhang wird ja empfohlen, dass der Diabetiker 30, besser 60 Minuten Sport am Tag machen soll. Dann frage ich mich, ja, wie geht das? Und das ist im täglichen Leben oft auch schwierig. Und da ist in der Tat der Schweinehund sehr schädlich. Mhm.
Frau Becker, haben Sie den Tipp, wie man den Sport im Leben unterbringt, auch von den Zeiten her?
Ja, na klar. Also das Allerwichtigste ist, dass man einfach versucht, sich im Alltag mehr zu bewegen. Also wir kennen das alle, Treppe statt Aufzug. Und man kann sein Auto einfach weiter wegparken. Man kann, wenn man Straßenbahn fährt, eine Haltestelle früher aussteigen. Und schon habe ich wieder mehr Bewegung. Ich habe mich wieder 5 Minuten mehr bewegt. Und das bringt tatsächlich auch etwas. Und dann, für uns alle hat der Tag 24 Stunden und das ist einfach eine Frage der Prioritäten. Ich mache ja auch selber regelmäßig Sport und wenn mir Sport wichtig ist, dann finde ich die 15 Minuten am Tag, die ich vielleicht brauche, um mein Gymnastikprogramm zu machen. Das kann ich morgens machen, ich kann früher aufstehen, ich kann es abends machen, während ich Tagesschau gucke. Letztlich ist das eine Frage der Überlegung und auch eine Frage, das, was mir wichtig ist im Leben.
Gibt es denn Sportarten, die man meiden sollte oder wo man vorsichtig sein sollte? Wir haben vorhin schon ganz kurz Gewichtheben angesprochen, was mit einem Fragezeichen empfehlenswert ist.
Das kommt letztlich darauf an, auf den Einzelnen. Das ist sehr, sehr individuell. Es gibt bestimmte Folgekrankheiten oder auch Begleiterkrankungen des Diabetes, die dazu führen können, dass bestimmte Sportarten ungünstig sind. Das kann man nicht so allgemein sagen. Generell würde ich gerade am Anfang verletzungsträchtige Sportarten eher meiden. Das gibt ja nichts Schlimmeres, als dass man mit Sport anfangen will und nach einer Woche verletzt ist und dann 3 Monate zu Hause sitzt.
Mhm. Herr Heimfeld aus Hemsbach hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Heimfeld.
Guten Tag.
Ja, Sie haben auch eine Frage und es geht um Low-Carb-Ernährung, wenn ich das richtig lese.
Ja, also ich habe neulich eine Informationsveranstaltung oder nicht Veranstaltung, eine Beratung gehabt von jemand, der mit dieser Low-Carb-Methode vertraut ist und habe mich noch nicht so damit beschäftigt. Aber es wurde dann zum Beispiel gesagt, dass bei der Ernährung, dass man also keine Kartoffeln, kein Reis, kein Brot, keine Nudeln, also irgendwie stärkehaltige Lebensmittel nicht mehr essen soll. Das wäre natürlich eine enorme Einschränkung bei der Lebensweise, wenn man das machen müsste. Und ich wollte nur an die Runde fragen, ob es Erfahrung oder Kenntnisse gibt über diese Methode.
Ja, Herr Kabef ist da, glaube ich, vor allem gefragt. Low Carb.
Es gibt zum Nutzen von Low-Carb-Diäten schon seit mindestens 40, 50 Jahren eine ganze Reihe von Studien. Die meisten gucken dabei aufs Gewicht und die meisten dieser Studien haben fast nur Frauen untersucht. Das sind 2 große Mankos, sodass wir A, nicht wissen, ob diese Aussagen überhaupt für alle Menschen gleichermaßen gelten und ob es eben über den Gewichtseffekt hinaus auch Unterschiede gibt, die den Stoffwechsel tatsächlich betreffen. Das kann durchaus sein, dass man mit Low Carb mehr Gewicht verliert. Das sieht man häufiger in den Studien. Ja. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass ich am Ende für den Stoffwechsel bessere Zuckerwerte habe, bessere Cholesterinwerte, dass die Niere auch intakt bleibt. Und das sind durchaus Fragestellungen, die sich damit ergeben, weil man natürlich beim Weglassen von Kohlenhydraten andere Lebensmittelgruppen ein Stück steigern muss. Meistens sind das dann tierische Produkte, Milchprodukte, Fleisch, sodass man dann auf Entzündungswerte gucken muss. Man muss auf die Nierenfunktion achten. Und dazu gibt es tatsächlich relativ wenig Studien, die das so gründlich untersuchen. Genau deswegen forschen wir auch selber daran. Und deswegen kann man das noch nicht so komplett empfehlen. Der Gedanke, Kohlenhydrate wegzulassen, um den Glukosespiegel zu senken, der ist völlig klug und der ist völlig plausibel. Aber man muss da durchaus ein paar Ebenen weiterdenken und man muss letztlich auch mal Langzeitergebnisse abwarten und schauen, wie ist das überhaupt mit dem Langzeitüberleben der Patienten? Selbst wenn die Leute vielleicht am Ende schlanker sind, kann es sein, dass es aus irgendwelchen anderen Gründen Gesundheitsfaktoren gibt, die wir derzeit noch gar nicht angeschaut haben. Insofern, man kann das ausprobieren, man kann schauen, ob man das umsetzen kann, ob man so eine Diät überhaupt durchhalten kann. Aber was man sich langfristig davon versprechen kann, ist eher noch offen.
Ja, Herr Hahn, Sie haben noch eine Nachfrage?
Das war an sich schon erschöpfend für mich. Dann vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen für die Frage. Und Frau Becker hat zu dem Thema auch noch etwas zu sagen.
Ja, ich glaube, man muss unterscheiden den Unterschied zwischen Low Carb, wenig Kohlenhydrate und No Carb, keine Kohlenhydrate. Was der Heimfeld geschildert hat, hörte sich für mich eher nach No Carb an, also gar keine Kohlenhydrate essen, wohingegen wenig Kohlenhydrate essen auch vielleicht nicht so eine irre Einschränkung ist. Das empfehle ich meinen Patienten häufig, die Kohlenhydratportion klein zu halten und lieber die Gemüseportion größer zu machen. Das heißt, nur eine Kartoffel essen, eine kleine Portion Nudeln und stattdessen eine größere Portion Gemüse. Die Kohlenhydrate also sozusagen nicht mehr zur Hauptmahlzeit, sondern zur Beilage zu machen. Dann habe ich wenig Kohlenhydrate, aber eben nicht No Carb, keine Kohlenhydrate.
Aber dann vergrößern Sie nicht den Fleischanteil, sondern den Gemüseanteil.
Tatsächlich, ja.
Ja. Beim Thema Ernährung, es werden ja unterschiedliche Fette bevorzugt. Tierische Fette gelten als schlecht, pflanzliche Fette gelten als besser. Kann man das so pauschal sagen?
Das kann man tatsächlich relativ pauschal so sagen. Bei den pflanzlichen Fetten ist eben der besondere Vorteil, dass es sich da um ungesättigte Fettsäuren handelt. Die haben einerseits eine günstige Wirkung auf verschiedene Entzündungsprozesse im Körper. Die wirken wahrscheinlich auch ganz gezielt bestimmten Stoffwechselstörungen entgegen, einer Fettleber, auch den Cholesterinspiegeln, wahrscheinlich auch dem Blutzuckerspiegel werden sozusagen dann vom Körper auch bevorzugt verarbeitet. Und gerade die gesättigten Fette haben diese Effekte nicht. Die sind da eher gegenläufig, die wirken eher entzündungsfördernd. Die sorgen eher dafür, dass das Fettgewebe, auch die Leber, sich mit mehr Fetten anfüllen. Und deswegen spielt das schon eine Rolle, welche Fettquelle ich tatsächlich heranziehe und womit ich da meinen Teller bestücke.
Es gibt eine Diät, die mir im Vorfeld bei der Vorbereitung der Sendung begegnet ist, Metabolic Balance, was auch ein bisschen in Richtung Low Carb geht. Können Sie zu dieser speziellen Ernährungsform auch was sagen?
Dazu kann ich tatsächlich nichts sagen. Mit der habe ich mich so intensiv noch nicht beschäftigt.
Das heißt, da gilt dann möglicherweise das zu, was man allgemein zu Low Carb sagt.
wenn das eine Low-Carb-Variante ist, die da sozusagen propagiert wird, dann gilt das mehr oder weniger auch. Sozusagen die tatsächlichen Verhältnisse der Hauptnährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, die machen sozusagen den Großteil des Effektes aus. Es spielt dann letztlich noch eine Rolle, welche Fette sind es. Es macht vielleicht auch einen Unterschied, woher kommen die Eiweiße tatsächlich. Sind die pflanzlichen Ursprungs, sind die tierischen Ursprungs. Aber auch dazu ist die Datenlage noch sehr, sehr dünn. Da können wir tatsächlich noch nicht so spezifische Empfehlungen aussprechen.
Mhm. Salz ist noch eine Frage. Auf Salzverzicht wird auch für Gesunde viel gepredigt. Gilt das auch oder vielleicht auch in verschärftem Maße für Diabetiker?
Es gilt für einen Gutteil der Diabetiker, insbesondere für diejenigen, die einen Bluthochdruck haben. Auch da muss man aber einschränkend sagen, dass wahrscheinlich viele Patienten davon keinen so starken Effekt sehen werden. Es gibt einen Anteil von Bluthochdruckpatienten, die auf Salzeinsparung sehr deutlich reagieren, bei denen der Blutdruck also stark absinkt, die dann teilweise auch Medikamente einsparen können. Es gibt aber auch einen Teil von Patienten, bei denen das nicht passiert. Und wir wissen noch nicht wirklich, woran das liegt. Vermutlich daran, dass diese Patienten von ihrem genetischen Programm her darauf eingetrimmt sind, das Salz im Körper zu speichern. Sodass eben selbst ein Salzverzicht nicht dazu führt, dass diese Speicher komplett entleert werden. Deswegen geht bei diesen Patienten der Blutdruck nicht runter. Das heißt nicht, dass man dann bedenkenlos weitersalzen kann. Aber der Effekt ist sozusagen einfach viel schwächer.
Herr Bischof, Sie nicken beim Thema Salz. Was haben Sie bei Ihren Gruppen für Erfahrungen in der Hinsicht gemacht?
Das Thema Salz ist immer wieder ein Thema. Ich habe auch selbst persönlich erlebt, dass der Blutdruck tatsächlich gesunken ist, als meine Frau einfach salzärmer gekocht hat. Und der Körper, der Geschmack richtet sich auch darauf ein. Das ist jetzt für mich persönlich gar nicht mehr so schlimm, wenig gesalzen zu essen, obwohl ich früher salzige Pommes zum Beispiel unheimlich gerne gegessen habe. Heute habe ich eher das Problem, wenn ich im Restaurant bin, dass es mir dann teilweise doch zu sehr gesalzen ist. Das ist eine reine Gewohnheitssache. Und wenn das so ist wie bei mir, dass ich da gute Effekte hatte, kann man nur zufrieden sein.
Essen Sie noch viel im Restaurant oder ist da die Zusammensetzung der Mahlzeiten nicht so passend?
Also für uns ist es eigentlich so, dass meine Frau immer ganz gut kocht. Der Besuch im Restaurant ist für uns was Besonderes, was Außergewöhnliches. Und deswegen machen wir es nicht so oft, dass es nicht zur Gewohnheit wird und immer eigentlich ein schönes Erlebnis ist.
Mhm. Noch einmal herzlich willkommen zum Marktplatz. Noch bis 11.30 Uhr mit Georg Ehring am Mikrofon und drei Gästen. Zugeschaltet aus Berlin Dr. Stefan Kabisch, Ernährungsmediziner beim Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke. Und hier in Köln mit der Diabetesärztin und Sportspezialistin Dr. Ulrike Becker sowie Hans-Günther Bischof, der das Thema aus Patientensicht angeht. Und unser Thema heißt genussvoll zuckerkrank. Wir reden darüber, wie man trotz und mit Diabetes ein möglichst gutes Leben führt. Und mit im Studio jetzt begrüße ich Thomas Meinhardt, der die Hörerfragen mitgebracht hat. Welche Fragen bewegen Sie denn so unsere Hörerinnen und
Hörer? Ja, wir haben viele, viele Fragen zum Thema Essen. Aber Essen und Trinken gehört natürlich irgendwie zusammen. Und da gibt es ja die koffeinhaltigen Limonaden, die sehr beliebt sind. Die schmecken am besten eisgekühlt und natürlich auch etwas gesüßt. Und da gibt es die sogenannten Zero oder ohne Getränke, ohne Kalorien oder ohne Zucker oder mit Zuckeraustauschstoffen. Was sollte man bevorzugen bei Getränken? Fangen wir mal an bei der koffeinhaltigen Limonade.
Also koffeinhaltige Limonade auf der Basis von Zucker auf keinen Fall. Das ist eine richtige Zuckerdröhnung, muss man sich einfach sagen. Ich trinke persönlich sehr gerne Cola und trinke dann eben die Siro-Produkte oder die Light-Produkte, die es von verschiedenen Herstellern gibt. Aber zu viel davon zu trinken, davor kann ich auch nur raten, weil das die Verdauung unangenehm beeinflusst.
Herr Kabisch, wir haben vorhin schon über Säfte gesprochen. Wie sieht es jetzt aus mit Limonaden?
Sobald da ein hoher Zuckeranteil drin ist, ist das kein Lebensmittel, das man wirklich empfehlen kann. Das beste koffeinhaltige Getränk ist Kaffee. Da gibt es tatsächlich gute Belege, dass es dem Diabetesrisiko entgegenwirkt. Dass also 3 oder 4 Tassen Kaffee am Tag eher davor schützen, später mal einen Typ-2-Diabetes zu bekommen. Bei den Limonaden gibt es natürlich die Option, auf Zero-Getränke umzusteigen, die dann mit Süßstoffen versetzt sind. Kalorien haben die nicht. Dass man mit denen aber zum Beispiel abnehmen kann, ist letztlich auch nicht belegt. Wahrscheinlich führt der Gebrauch dieser Getränke bei vielen Patienten zu so einer Fehlüberlegung. Jetzt habe ich an der Stelle Kalorien eingespart, dann kann ich an der anderen Stelle eine Brezel mehr essen. Deswegen tut sich da meistens bei der Waage nichts. Und wir wissen tatsächlich über diese Süßstoffe, auch über die Zuckeraustauschstoffe, gar nicht so viel. Wir wissen, dass die nicht wirklich toxisch sind, dass die keine gravierenden Erkrankungen verursachen. Ob die aber möglicherweise doch einen Anteil am Stoffwechsel haben, den wir derzeit noch nicht genau einschätzen können, das wissen wir nicht.
Den Kaffee dann aber ohne Zucker, ne?
Den Kaffee ohne Zucker.
Ja. Herr Albert aus dem Kreis Dithmarschen ist am Telefon. Guten Tag, Herr Albert.
Guten Tag.
Was ist Ihr Anliegen?
Mich ärgert, dass die Lebensindustrie irreführenderweise immer draufschreibt oder oftmals draufschreibt, zuckerfrei. Und wenn man die Nährwerttabelle anguckt, steht oftmals drauf 90 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm. Ein aufgeklärter Diabetiker weiß das, aber Nicht-Diabetiker denken, oh, kein Zucker ist in Ordnung, ich kann für meinen diabetischen Nachbarn oder Freund oder mein Familienmitglied ohne weiteres kochen. Mich ärgert weiterhin, dass die Politik immer diese Gummiparagraphen auf freiwilligen Basis darlegt und nicht eindeutig bestimmt, was zu stehen hat.
Ja, herzlichen Dank dafür. Die Leitung ist etwas schlecht, aber es geht jetzt um die Politik und dass die Politik möglicherweise da stärkere Initiativen ergreifen müsste und etwas deutlicher sagen müsste, wo es lang geht. Frau Becker, wie sehen Sie das?
Zuerst möchte ich ganz kurz zu Herrn Albert noch direkt sagen, der Kohlenhydratgehalt ist nicht gleich dem Zuckergehalt. Kohlenhydrate, das ist ja eigentlich nur die Stärke in den Lebensmitteln, Kartoffeln, Reis, Nudeln, all die enthalten ja auch Kohlenhydrate, aber eben nicht den Zucker, wie wir ihn verstehen, der süß schmeckt. Also von daher muss man da natürlich ein bisschen drauf achten. Wenn Sie Kartoffeln essen, essen Sie auch Kohlenhydrate, aber es enthält in dem Sinne natürlich keinen süßen Zucker. Das wäre das eine. Und bei dem anderen bin ich natürlich ganz bei Ihnen. Ich glaube, die Politik muss uns wirklich unterstützen. Die brauchen wir dringend, damit wir uns gesünder ernähren, sei es jetzt im Rahmen der Lebensmittelindustrie, wo sicherlich mehr Vorgaben gemacht werden müssten, aber ganz klar auch mehr in der Ernährung der Allgemeinbevölkerung. Ich rede da über Kantinen, Schulernährung, Ernährung in Kindergärten. All da habe ich den Eindruck, dass viel zu wenig auf gesunde Ernährung geachtet wird und dass wir da von unserer Regierung auch einfach im Stich gelassen werden.
Herr Bischof und Herr Kabisch, wie sehen Sie das Thema Politik, Ernährung? Muss die Politik da stärker einschreiten?
Ja, das ist wie in der gesamten Wirtschaft. Es bestimmt der Markt, Angebot und Nachfrage. Und dann denke ich auch wohl, dass die Industrie ihre Lobby auch spielen lässt. Da ist von der Politik noch einfach eine ganze Menge zu tun.
Herr Kabisch?
Sehe ich durchaus ähnlich. Die Lebensmittelindustrie hat allerdings oftmals zwei Branchen, zwei Seiten einer Medaille. Es gibt dann viele Unternehmen, die erstmal Lebensmittel produzieren, die die Leute krank machen und die dann noch ein zweites Segment haben, wo es dann um diätetische Lebensmittel geht, die sich dann an die Patienten richten, die den Diabetes schon bekommen haben, um den dann durch Ernährung wieder zu behandeln. Es ist sicherlich sinnvoller, wenn man die krankmachenden Lebensmittel gleich weglässt und a priori darauf anlegt, dass man gesunde Lebensmittel anbietet, die aber auch schmecken müssen. Und da ist tatsächlich der Verbraucher letztlich derjenige, der das entscheidet. Ein Lebensmittel, das nur gesund ist, aber nicht attraktiv ist, das wird keiner kaufen.
Ja, Herr Albert, Sie rennen also bei unserer Runde in der Tat offene Türen ein und deshalb herzlichen Dank für Ihre Anregung. Thomas Meiner mit weiteren Hörerfragen.
Zum Thema Kohlenhydrate schreibt Stefan Skrodotsky, es gibt gute Kohlenhydrate und schlechte Kohlenhydrate. Gute, sagt er, sind Gemüse aller Art, schlechte sind ja, Vollkorn teilweise, Süßkartoffeln. Was hat es mit dieser Unterscheidung auf sich, die der Stefan da macht?
Das ist wieder eine Frage an Herrn Kabisch in Berlin.
Vollkornprodukte sind keine schlechten Kohlenhydrate. Vollkornprodukte sind mit die besten Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen können. Gemüse, ebenfalls eine gute Sache. Man muss das letztlich aus der Chemie betrachten. Je einfacher, je kleingestückelter diese Kohlenhydrate vorliegen, umso problematischer. Zucker, das sind ganz kurze Kohlenhydrateinheiten. Stärke, wie wir sie in Gemüse und in Kartoffeln, auch eben in Getreideprodukten finden, das sind langkettige Moleküle, für die unser Darm sehr lange braucht, um die zu zerhäckseln. Und gerade die Vollkornprodukte haben zusätzlich noch einen hohen Anteil an Ballaststoffen, die zusätzlich dazu beitragen, dass diese Kohlenhydratzerhäckselung noch langsamer läuft, dass also keine hohen Blutzuckerspitzen auftreten, sondern dass die Nahrungskohlenhydrate ganz langsam im Blut anfluten, wir auch viel, viel länger Sättigung haben. Und gerade für die Vollkornprodukte gibt es einen ganz deutlichen Nachweis, dass die auch dem Diabetesrisiko, auch den erhöhten Zuckerwerten entgegenwirken. Insofern, das sind Kohlenhydrate, die sollte man zu sich nehmen. Und wenn man eher eine kohlenhydratbetonte Kost umsetzt, dann sollte da der Schwerpunkt liegen.
Das Thema Sport möchte ich nochmal ansprechen. Das ist ja die andere Seite des gesunden Lebens mit Diabetes. Was passiert bei Sport mit dem Blutzuckerspiegel, Frau Becker?
Ja, was passiert beim, das ist jetzt eine komplexe Frage, weil wir eigentlich unterscheiden müssen, was passiert mit dem Blutzuckerspiegel beim Gesunden, was passiert mit dem Blutzuckerspiegel beim Typ-2-Diabetiker und vielleicht beim Typ-1-Diabetiker. Generell ist es abhängig davon, welche Therapie ich habe. Also wenn ich eine Insulintherapie habe, dann wird der Blutzuckerspiegel beim Sport unweigerlich absinken und ich muss Gegenmaßnahmen ergreifen, indem ich zum Beispiel die Insulindosis vor dem Sport reduziere. Wenn ich einen Typ-2-Diabetes habe und der mit Medikamenten behandelt ist, die kein hohes Unterzuckerungsrisiko bieten, viele der modernen Medikamente sind erfreulicherweise mittlerweile so, dann wird der Blutzuckerspiegel eher nicht absenken bei normalem Sportprogramm. Und dann muss man auch wieder fragen, was ist es denn für ein Sport und wie lang macht man den? Wenn ich einen Sprint mache, dann würde der Blutzuckerspiegel eher ansteigen und nicht absinken. Wenn ich aber sehr, sehr lange einen Ausdauersport mache, dann kann der möglicherweise auch beim Typ-2-Diabetiker, der Tabletten behandelt ist, über die Zeit absinken. Also eine ganz komplexe Frage eigentlich.
Und was mache ich dann? Wie gehe ich damit um?
Wichtig ist eigentlich, dass man mit seinem Diabetes-Team redet, denn es ist einfach abhängig von der Therapie, die ich habe und da muss ich mir Beratung holen. Da sind manchmal sehr passgenaue Anpassungsregeln bei der Insulintherapie erforderlich, damit ich einfach sicher Sport treiben kann.
Das heißt, unter Umständen eine Tablette dann vorm Sport weglassen zum Beispiel?
Das wäre ja beim Typ-2-Diabetiker, die Tablette muss in der Regel nicht unbedingt vom Sport weggelassen werden. Auch das ist relativ schwierig. Wenn ich eine extrem lange Ausdauerbelastung mache, zum Beispiel eine Tageswanderung, die über viele, viele Kilometer geht, da kann es möglicherweise erforderlich sein, dass ich das mache. Das muss man im Einzelfall wirklich mit seinem Diabetesteam besprechen.
Herr Bischof hat da auch seine Erfahrungen.
Ja, also wie gesagt, ich schwimme ja meine 1000 Meter und dann sinkt mein Blutzuckerspiegel regelmäßig ab. So, das tut dann richtig gut. Aber der sinkt dann auf jeden Fall nicht so weit ab, dass ich mir Sorgen machen muss, dass ich in Unterzuckerung komme. So, er bewegt sich dann in einem schönen Feld, das mir ganz gut gefällt. So.
Ja. Das heißt, Unterzuckerung ist aber gefährlich. Vielleicht können Sie noch mal sagen, warum.
Wir brauchen Zucker, unser Körper, jede Zelle unseres Körpers benötigt Zucker. Und Unterzuckerung spüre ich am ehesten, wenn ein ganz, ganz wichtiges Organ unseres Körpers zu wenig Zucker kriegt, nämlich unser Gehirn. Und wenn das Gehirn keine Nährstoffe kriegt, dann kann das nicht mehr richtig arbeiten. Und das ist auch, was die Menschen spüren. Die fühlen sich zum Beispiel schwindelig, die kriegen Heißhungerattacken, sie kriegen Stress, es werden Stresshormone ausgeschüttet, Schweißausbrüche. Und wenn eine Unterzuckerung wirklich in ein gefährliches Maß absinkt, dann kann das sogar zur Bewusstlosigkeit und schlimmstenfalls, das ist natürlich extrem selten, auch zum Tode führen, wenn man nichts tun würde.
Herr Kapp hat Diabetes Typ 1 und gegen Unterzuckerung hat er immer einen Schokoriegel dabei oder etwas Ähnliches. Wenn man jetzt weiß, dass man lange nicht zum Essen kommt, soll man dann mal zwischendurch so einen Schokoriegel essen, wenn man jetzt gerade nicht den Apfel vielleicht zur Hand hat?
Herr Kapp, Schokoriegel als Therapie?
Als Notfalltherapie mag das richtig sein. Der bessere Weg ist tatsächlich einfach wirklich darauf zu achten, dass man regelmäßig isst, dass man eine ausgewogene Ernährung an den Tag legt. Es ist derzeit auch sehr modisch geworden, Produkte anzubieten, die so in den Smoothie-Bereich gehen, flüssige Mahlzeiten und Sofortshakes, mit denen man ganze Mahlzeiten ersetzen soll. Das ist ein sehr ungünstiger Trend, der dazu führt, dass wir uns für das Essen gar nicht mehr Zeit nehmen, dass wir gar nicht mehr bewusst spüren, was wir tatsächlich essen und dass wir Essen so als Randerscheinung irgendwo zwischen unsere Tagesordnungspunkte packen und das auch völlig desozialisieren, dass wir das völlig aus unserem sozialen Umfeld rausdrücken, das ist der falsche Weg. Ernährung spielt eine ganz große Rolle, das ist ein Kulturgut, das ist eine ganz wichtige soziale Tätigkeit und es ist für unseren Körper dermaßen wichtig, dass wir das nicht in einen Shake pressen sollten, sondern das muss was sein, womit wir uns ganz gezielt beschäftigen.
Ich würde ganz gerne noch was zu Herrn Kapp sagen. Notfall, Schokoriegel. Dann beim Sport habe ich das nicht ganz so gerne, weil das zu lange dauert. Also wenn jemand Sport treibt und die Blutzuckerwerte so nach unten gehen, gerade beim Menschen mit Typ-1-Diabetes, dann brauche ich schnelle Kohlenhydrate, dann brauche ich was Flüssiges. Also dann brauche ich eher mal ein bisschen Saft, was ich dabei habe, dann brauche ich eher mal ein Gel oder eben Traubenzucker. Und für wirklich so eine drohende Unterzuckerung wäre mir der Schokoriegel zumindest beim Sport zu langsam einfach, weil der durch das Fett ein bisschen länger braucht.
Ich habe bei einer, ich glaube es war eine Schulungswebseite für Diabetiker-Schulungen gelesen, bei uns steht auch immer ein bisschen Traubenzucker auf dem Tisch. Ist das sinnvoll?
Man sollte als Diabetiker immer für alles gewappnet sein. Also das ist insbesondere, wenn man Insulin behandelt ist. Wenn man Tabletten nimmt, ist es häufig eben nicht erforderlich, dass man immer Traubenzucker dabei hat. Wenn ich Insulin behandelt bin, dann kann immer was dazwischen kommen. Es kann sein, dass ich länger gehen muss, als ich gedacht habe. Dass ich mich verirre und meine Wanderung wird viel länger. Oder aber, dass ich leider zu viel gespritzt habe für die Mahlzeit, weil ich den Kohlenhydratgehalt falsch eingeschätzt habe. All das kann zu Unterzuckerung führen und ich sollte immer mein Notfallset dabei haben. Und das bedeutet eben, ich muss immer den Blutzucker messen können und ich sollte auch immer Notfall-BEs, KEs, also Kohlenhydrate dabei haben, die ich im Notfall zu mir nehmen kann, ja.
Wenn man jetzt den Kaffee ohne Zucker trinkt, aber manchmal gibt es eben so Situationen, da möchte man nach dem Essen den schönen Espresso dann doch etwas süßer haben. Was nimmt man dann? Was gibt es da an Zuckeraustauschstoffen? In vielen Restaurants stehen ja auch immer so kleine Schächtelchen mit Süßstoff.
Das ist eine Frage an Herrn Kabisch vor allem.
Ja, man kann diese Süßstoffe nehmen. Die sind ja in Europa durchaus zugelassen. Es sind zugelassene Lebensmittel im Prinzip. Man kann diese durchaus nutzen. Man spart eben damit die Zuckeraufnahme ein. Ob man damit, wie gesagt, abnimmt, ist nicht wirklich gut erwiesen. Ob diese Süßstoffe selbst irgendwas mit unserem Stoffwechsel machen, was nicht so günstig ist, ist noch nicht ausreichend untersucht. Aber nach dem derzeitigen Stand kann man sagen, wer das nutzt, der kann das gerne tun. Es muss aber auch niemand damit anfangen. Es ist jetzt nicht das Allheilmittel, was einem sofort die Probleme beseitigt.
Wenn man in den Tee einen Löffel Honig tut oder Honig, überhaupt die Frage kam am Telefon.
Honig ist letztlich auch nur flüssiger Zucker. Das kleine bisschen an besonderen Mineralstoffen, die da drin sind, macht es nicht zu einem super gesunden Lebensmittel. Es ist letztlich flüssiger Zucker. Das betrifft auch all diese Pflanzensirups, die zurzeit ganz gehypt werden. Agavendicksaft und sowas. Das kostet alles sehr viel Geld. Es ist letztlich flüssiger Zucker. Das macht keinen Unterschied.
Auch in dunklem, sogar gutem Brot, sagt eine Hörerin aus Thüringen, findet man Malzextrakt und Glukosesirup. Ist das zu vernachlässigen, wenn das dann ansonsten ein Vollkornprodukt ist oder wie geht man damit um?
Vollkornprodukte findet man per se schon relativ spärlich. Das ist bei den meisten Bäckern so, dass dann eben mit Malzextrakt gearbeitet wird, um das Brot dunkler wirken zu lassen, sodass es per se gesünder wirkt. Man sollte tatsächlich beim Bäcker gezielt darauf achten, dass es ein Vollkornprodukt ist. Das ist sehr wahrscheinlich das gesündeste Brot, was der anzubieten hat. Und das, was da dann noch an Zusatzbestandteilen drin ist, das kann man meistens nicht umgehen. Es gibt wahrscheinlich Landbäckereien, die darauf verzichten, aber gerade die größeren Ketten nutzen sowas eben auch, um farblich und geschmacklich da irgendein Optimum auszuziehen.
Herr Bischof hatte dazu noch was zu sagen.
Ja, im Prinzip ist es so, wenn der Teig gebräunt wird mit irgendwelchen Mitteln, da werden einfach falsche Erwartungen geschürt. Und letztlich ist das Brot ernährungstechnisch genauso wertvoll wie Weißbrot. Und da sollte man als Diabetiker eine Möglichkeit meiden.
Mhm. Frau Warnemünde aus Berlin hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Warnemünde.
Ja, guten Tag.
Sie sind Prädiabetikerin und achten auf die Ernährung, steht hier.
Ja.
Erzählen Sie mal.
Ja, also seit 15 Jahren ungefähr weiß ich, dass ich so eben Prädiabetiker bin. Die vierte Generation, also Vater ist erblindet, Großmutter wurde das Bein amputiert. So, da hat sich also genügend Gründe hatte, mich um meine Ernährung zu kümmern, glaubte ich jedenfalls. Und ich esse seit 24 Jahren überwiegend Rohkost. Und damit mache ich nun hervorragende Erfahrungen. Darin eingeschlossen sind auch vor allem Wildkräuter, die ich sammle oder selber auch hier auf dem Hof finde. Und Getreide, wenn überhaupt, nur gekeimt oder gedarrt, weil das eigentlich angeblich die Form ist, in der wir Getreide überhaupt nur verwerten können. So, dann kein Brot, keine Nudeln, keine Pizza, kein Fleisch, keine Milchprodukte. Und Süßes kann man zum Beispiel sehr schön mit Topinambur, das ist ja eine hiesige Frucht, da ist ein Inulin drin, was nicht anrechnungsfähig ist angeblich. Oder es gibt eine sehr schöne Wurzel, die kommt allerdings aus Asien, die heißt Yakon. Die schmeckt wunderbar süß, sodass ich eben auch meine süßen Gelüste damit stillen kann. Und außerdem mache ich also sehr viel Sport, Bergsteigen, dreimal wöchentlich Gymnastik und Geräte und halte das also immer jetzt noch unter dem Wert von 6, habe ja einen C-Wert von 6.
Ja, herzlichen Dank dafür.
Ungewöhnliche Ernährung, aber es lohnt einen Versuch, mindestens in der Richtung zu gehen. Mhm. Mit Rohkost auch.
Ja, was sagen Sie dazu, frage ich in die Runde. Haben Sie da noch Tipps, das zu verbessern oder ist das ein guter Weg?
Das ist ja sehr aufwendig, was Frau Warnemünde macht, aber natürlich toll. Und sie hat ja auch ihr Erfolg, gibt ihr Recht. Erfreulicherweise muss nicht jeder sein Leben so vollständig ändern. Das ist schön, wenn man das hinkriegt und ich finde das auch bewundernswert. Aber sie hat auch völlig recht, es ist als Tipps einfach mal mitzugeben. Ich glaube, wenn Menschen, die von Diabetes bedroht sind, schon einen Teil machen würden, dann ist denen auch schon geholfen. Also ich glaube, man muss nicht immer sein Leben komplett umkrempeln. Häufig würde es schon reichen, wenn man einfach Bewegungsumfang steigert und eben sich gesünder ernährt, ohne dass man komplett eben jetzt auf alles verzichtet.
Mit Diabetes leben, ohne ihn zu bekämpfen, was heißt das für Sie, Herr Bischof? Das haben Sie auch als Parole sozusagen mit ausgegeben.
Diabetes ist eine chronische Krankheit, die werde ich mein Leben lang behalten. Ich werde die im Regelfall nicht verlieren, wenn wir von diesen Ausnahmen absehen, die wir gerade gehört haben. Also den Kampf gegen Diabetes kann ich nur verlieren. Das heißt, ich muss Diabetes akzeptieren, ihn in mein Leben mit eingliedern und mit ihm leben. Dann komme ich besser damit klar. Das hat auch was mit der Psyche zu tun. Es ist bekannt, dass chronisch Erkrankte etwa ein 2,5-fach größeres Risiko haben, psychisch krank zu werden. Und wenn man praktisch da diesen Trick macht, dann hat man schon in diesem Bereich eine ganze Menge gewonnen.
Was hat das mit Offenheit auch zu tun gegenüber dem Freunden, Bekannten, Arbeitgeber?
Da arbeitet die Selbsthilfe auch. Ich werde im Grunde ein bisschen selbstbewusster. Noch vor einigen Jahren war das so, dass Diabetes sehr oft verschwiegen wurde. Freunde und Bekannte wussten davon nicht. Heute ist es beispielsweise so, unser Sohn ist Typ-1-Diabetiker. Der hat an seinem Arbeitsplatz ganz klar gesagt, ich bin Typ-1-Diabetiker und kann damit umgehen. Das hat für ihn beispielsweise auch die Folge, wenn er mal unterzuckert, wissen die Leute, damit umzugehen und ihm richtig zu helfen. Ich finde das also gut, offen mit Diabetes umzugehen.
So schreibt es auch Gregor Ritter. Er sagt, ich bin 26, Typ 1 Diabetiker seit 7 Jahren und ihn ärgert der Begriff zuckerkrank. Er hat eben eine Stoffwechselstörung, damit kann er aber leben und ihn stören vor allen Dingen dann Fragen wie, ist das jetzt zu viel Zucker, darfst du das überhaupt essen, ist das denn gut für dich? Also die Unwissenheit der Mitmenschen, auch in der Kantine oder im Restaurant. Er sagt, ich gehe natürlich auch mal ab und an ins Fastfood-Restaurant und gönne mir das mal. Muss halt mal sein, aber ich weiß damit umzugehen. Im Gegensatz zu der Umgebung von vielen Diabetikern, die es offensichtlich nicht wissen. Ne?
Da kann ich nur empfehlen, sich an der Selbsthilfegruppe anzuschließen. Das macht das Bewusstsein eigentlich natürlicher.
Ich würde gerne noch fragen, wo bekomme ich Informationen her? Bei den Selbsthilfegruppen natürlich. Gibt es gute Ratgeber, gibt es gute Webseiten im Internet, die weiterhelfen?
Also ich kann da natürlich nur die Deutsche Diabeteshilfe Menschen mit Diabetes empfehlen, die es in Nordrhein-Westfalen gibt. Wir haben die Geschäftsstelle in Duisburg und da sind auch Leute, die Fragen und Antworten geben können. Und wenn sie im Moment diese Antworten nicht geben können, dann sind dahinter Experten. Wir haben dann sogar einen Fachbeirat, bei dem wir uns dann Informationen holen und dann wird die Information eben zeitversetzt gegeben. Mhm. Selbstverständlich sind wir auch bereit, Informationsschriften zur Verfügung zu stellen. Mhm. Vor dem Internet würde ich persönlich warnen. Also von dem Dr. Google halte ich nicht viel. Da gibt es viel zu viel Irrtümer und schürt auch oft Ängste.
Ganz Frau Becker?
Ja, also es gibt natürlich auch sinnvolle Internetseiten.
Ja, klar.
Ja, das ist ganz klar. Ich bin ja Mitglied auch im Vorstand der AG Diabetes und Sport. Wir haben eine Internetseite, wo man sich ganz schön informieren kann. Wir bieten Fortbildungen an für Fachkräfte, aber auch Seminare für Menschen mit Typ-1-Diabetes und mittlerweile auch für Menschen mit Typ-2-Diabetes, die gerne Sport treiben möchten. Dann gibt es für den sportlich Interessierten auch noch den IDAA, das ist der International Diabetes Athlete Association. Das ist eine Selbsthilfegruppe von Menschen mit Diabetes Typ 1, Typ 2, jede Form, die Sport treiben. Das sind sowohl Leistungssportler als auch der ganz normale Breitensportler. Da kann man, die haben eine ganz tolle Internetseite und können einen sehr, sehr gut beraten. Es gibt eine wunderbare Seite von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da gibt es das sogenannte Alltagstrainingsprogramm, was ganz tolle Tipps gibt, wie man auch im fortgeschrittenen Alter Bewegung in seinen Alltag integrieren kann.
Herr Kabel, von Ihnen noch ein Tipp für Weiterbildung.
Viele Diabetiker interessieren sich ja durchaus auch für aktuelle Studien zu dem Thema. Da ist das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung der perfekte Ansprechpartner, also ein bundesweites Netzwerk von Forschungseinrichtungen, die zu dem Thema Forschung betreiben. Unser eigenes Institut, das Deutsche Institut für Ernährungsforschung, ist da eben ganz speziell bei der Ernährung vorne dran, bei der Entwicklung neuer Fragebögen zur Vorhersage von Diabetesfällen, aber eben auch bei ganz speziellen Ernährungsstudien, wo wir verschiedene Diätformen untersuchen und versuchen herauszufinden, welche Ernährungsform für den Einzelfall oder für bestimmte Patientengruppen tatsächlich das wirksamste ist. Also die Website des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung kann da eine gute Weiterführung liefern, an welchen Studien man möglicherweise selber teilnehmen kann.
Ja, danke auch dafür. Der Marktplatz geht für heute zu Ende. Ich danke meinen Gästen Ulrike Becker, Hans-Günther Bischoff und Stefan Kabisch. Danke an Thomas Meinert für die Hörerfragen, an alle Hörerinnen und Hörer, die sie gestellt oder einfach zugehört haben, an Regie und Technik und alle anderen, die an dieser Sendung beteiligt waren. In der nächsten Woche geht es im Marktplatz mit Eva Bahner um das neue Mietrecht. Gleich folgt hier im Deutschlandfunk die Sendung Umwelt und Verbraucher mit Stefan Römermann am Mikrofon. Ein Thema darin ist die Sicherheit unserer Lebensmittel. Hier soll es bessere Informationen über Gesetzesverstöße geben. Und für das Marktplatz-Team verabschiedet sich Georg Ehring.